Ich habe vor einigen Jahren immer wieder mal ein älteres Aussiedler-Ehepaar besucht. Die haben eine Zeit lang in der Nähe von Memmingen gewohnt, in einem alten, ja, es war so ein Gutshaus, so ein herrschaftliches Haus oder vielleicht eher ein Schloss schon fast. Und der, weiß ich nicht, dem das gehört hat, ob das irgendein Adliger war oder nicht, das weiß ich nicht mehr. Der war immer irgendwo in der Weltgeschichte herum und sie als altes Ehepaar haben das verwalten dürfen und mussten nach dem Rechten schauen. Und was mich da begeistert hat, was ich nicht vergessen werde, es war interessant, da konnte man so eine alte Holztreppe hochgehen, so richtig großartig, so ein richtiger Saal, und die Treppe ging hoch an der Wand entlang, und an dieser Wand hingen allerlei alte Ölgemälde, also Porträts von den alten Herrschaften, die da seit dem, ich denke, 14. oder 15. Jahrhundert gelebt hatten. Es war interessant, diese alten Bilder, ihr werdet solche Bilder auch kennen, wenn man die dann anschaut, Namen und Porträts aus alter Zeit, Menschen, die auch Geschichte gemacht haben, von denen ist sicher keiner großartig bekannt geworden, wird sich heute keiner mehr an den Namen erinnern, aber damals waren es bedeutende Leute. Das hat mich, dieses Bild ist mir im Kopf, wenn ich so an diese 10 Namen oder 10 Menschen denke, über die ich heute Nachmittag mit euch reden will oder nachdenken will, die uns auch grüßen aus alter Zeit sozusagen. Die Namen kennen wir, weil sie im Wort Gottes festgehalten sind, die Menschen selber nicht oder kaum. Im Himmel werden wir Gelegenheit haben, denke ich, aber wir wissen immer nur so Bruchstücke von ihnen, so kleine Puzzlesteine, und die wollen wir uns mal anschauen. Es sind alles Menschen, Namen, die mit dem Apostel Paulus in Verbindung sind. Also ich habe geschrieben, Freunde eines Apostels. Ob es alles so enge Freunde waren, das weiß ich jetzt gar nicht, können wir auch nicht sagen. Aber wir sehen hier wieder den Paulus irgendwie in der Mitte von einer großen Menge von Menschen, mit denen er verbunden ist, mit denen er zusammenarbeitet. Und das sind keine einsamen Heiligen, die irgendwie jeder auf verlorenen Posten kämpfen und haben nichts miteinander zu tun, sondern die sind offensichtlich eng verbunden. Das beeindruckt mich, wenn man das so liest, auch die ganzen anderen Männer um Paulus herum, dieser ganze Kreis von Menschen oder Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, dann gewinnt man den Eindruck, dass die sehr eng miteinander verbunden waren. In einer Zeit, erstes Jahrhundert, ohne Telefon, ohne Post, vielleicht lief die Post damals schneller als heute, die kaiserliche Post, ohne Fax, von E-Mail und Internet reden wir gar nicht erst. Also, wie haben die das gemacht? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass scheinbar unsere hochtechnisierte Zeit und die Kommunikationstechnik, die wir haben, nicht gerade dazu hilft, dass wir mehr Beziehungen pflegen und die Beziehungen tiefer werden lassen und enger. Ich finde das ganz toll, dass ihr eine ganz altmodische Technik hier genommen habt, eine Postkarte. Ist echt irre. Hoffentlich können alle noch Postkarten schreiben. Ist ja nicht so einfach, ne? E-Mail hat man schnell mal reingehackt. Ja, also diese Menschen stehen uns vor Augen, und schlag doch bitte dazu den Kolosserbrief auf, Kapitel 4, Vers 7 bis 18. Als Service für die ohne Bibeln da vorne könnt ihr mitlesen. Paulus schreibt da am Ende dieses Briefes: Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Und Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus. Aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. 10 Namen, 10 Geschichten. Also, wir gehen jetzt mal alle durch und wenn ihr nicht mehr könnt, sagt ihr Bescheid. Na, manche werden uns länger beschäftigen, manche nur ganz kurz. Ich möchte noch mal kurz auf die Geografie hinweisen. Die Reisen des Apostels, hier im Zentrum, die drei Reisen, das östliche Mittelmeer, also heutige Türkei. Und wir befinden uns also in der Provinz Kleinasien. Ich habe hier noch mal ein bisschen detaillierter. Da seht ihr die Orte. Moment, ich habe es doch hier. Genau, um die es geht. Kolosse und Laodicea im Lykustal, also in diesem Flusstal, was dann sich runterzieht bis nach Ephesus, beziehungsweise da kommt noch ein anderer Fluss dazu. Ich würde gern mal dahin, also ich war noch nie da, mir das mal anschauen. So eine gebirgige Landschaft. Und da geht der Brief hin an diese Gemeinde, die Paulus persönlich nicht kannte. Hier noch ein paar Fotos. Man sieht eben von Kolosse auch nicht mehr viel, wie man sieht. Es ist hauptsächlich Landschaft. Diese Stadt ist weitgehend untergegangen, wie so manche Stadt der Antike. Nun schreibt Paulus diesen Brief und er endet mit dieser langen Liste, wo ich heute Morgen schon sagte, da saß ich einmal davor und wusste nicht, was ist denn dazu zu sagen. Wieso steht sowas in der Bibel, fragt man sich ja dann manchmal. Wenn ich der Heilige Geist gewesen wäre, hätte ich doch gesorgt, dass ein paar eher lehrmäßige Fragen besser geklärt wären als so ein Text. Aber das hat der Geist Gottes so erlaubt und geführt und das finde ich gewaltig. Er zeigt uns nämlich Menschen aus Fleisch und Blut, von denen wir lernen können. Tychikus, der Bote, kann man lesen, oder? Ein bisschen duster ist es, aber so die Überschrift ist so. Etwas dunkel. Tychikus, der Bote. Wie nennt Paulus ihn? Wir haben den Text ja gelesen, da stehen eigentlich 3 Dinge. Er nennt ihn geliebter Bruder. Dann nennt er ihn treuer Diener. Und Mitknecht im Herrn. Das ist interessant. Eine dreifache Bezeichnung. Geliebter Bruder, das spricht von der Beziehung, die Tychikus zu Paulus hat. Eine Beziehung der Liebe, eine Beziehung der Bruderschaft. Ich erinnere nochmal dran, wir haben das heute Morgen schon gesehen, Paulus, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Er, der große Völkerapostel, stellt sich immer auf eine Stufe mit ihnen. Bruderschaft, Mitarbeiterschaft und dann hier treuer Diener. Hier steht eigentlich das Wort Diakon. Und das bedeutet eigentlich nicht so sehr der Diener Gottes, sondern vermutlich eher der Diener des Paulus. Also Tychikus hat in irgendeiner Weise dem Paulus geholfen, ihn unterstützt, ihm gedient. Er war einer, der ihm geholfen hat in seinem Dienst. Und das Wort treu, ich habe es hingeschrieben, das spricht ein wenig von seinem Charakter. Tychikus war wohl einer, da konnte Paulus sich total darauf verlassen. Es war einer der verlässlichen Leute, der zuverlässigen Leute, die die Arbeit nicht nur gesehen haben, sondern sie auch gemacht haben. Aber manche sehen sie auch gar nicht, ne? Sondern die einfach unterstützend mitgeholfen haben. Und dann eben Mitknecht im Herrn. hier habe ich schon gesagt, nur Mitknecht auf einer Ebene. Im Herrn heißt, Beziehung zum Herrn ist eine Beziehung des Knechtseins, des Sklavenseins. Ich gehöre dem Herrn und diene ihm. Das ist das Zeugnis, was er über den Tychikus aussagt. Und das wird unterstrichen, diese drei Dinge, durch das, was er tut. Auch dazu sagt Paulus einiges, was er tut. Und zwar, haben wir das gelesen, das erste, er begleitet Paulus. Das haben wir nicht gelesen, das steht in Apostelgeschichte 20. Das ist diese Reise, die der Apostel macht nach Jerusalem. Und da sind einige Namen genannt. Wir werden da nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich schlage das kurz mal auf, Apostelgeschichte 20, Vers 4. Da finden wir diese Leute. Da heißt es, es begleitete ihn aber, Sopater des Pyrrhus Sohn, ein Berea, von den Thessalonichern aber Aristarchus, kommt später noch, und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus und aus Asien Tychikus und Trophimus. Also aus diesen Gegenden, in denen Paulus gewirkt hatte, speziell eben Mazedonien und Asien, Provinz Asien, da nahm er Leute mit und Tychikus war einer davon. Er begleitet Paulus, er ist mit ihm unterwegs, als Vertreter Asiens sozusagen. Ist aber nicht nur einfach unterwegs, er lässt sich auch losschicken. Er taucht nämlich später nochmal auf, im 2. Timotheus 4, Vers 11, also Vers 12 ist es, glaube ich. Ja, 2. Timotheus 4, Vers 12, ganz am Schluss dieses Briefes, da heißt es dann, Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Also es scheint so zu sein, dass Tychikus in Rom ist, mit Paulus oder gewesen ist und er hat ihn nach Ephesus geschickt. Das ist ja keine Kleinigkeit, diese Entfernung. Was ich damit zeigen will, ich habe es oben schon so ausgedrückt, Tychikus der Bote, das war jemand, der ist losgezogen, hat sich gebrauchen lassen. Und was hat er gebracht? Das sehen wir dann hier auch. Er überbringt gute Nachrichten. Wir haben gelesen hier in unserem Kolossertext, ich habe ihn zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt, dass er eure Herzen tröste. Also, dass er gute Nachrichten von Paulus weiterbringt. Ich habe mich gefragt, ob wir das nachvollziehen können, was hier passiert. Wir kriegen es ja kaum hin, ich muss das ja mir selber sagen, mal einen Anruf loszulassen oder eine E-Mail zu schreiben, wenn wir Anliegen haben oder wenn wir gute Nachrichten haben, obwohl Gebetsanliegen kriegen wir noch raus, ne? Aber wenn die Erhörung dann kommt, das vergessen wir meistens. Das auch noch zu melden. Das ist nur Schwäche. Das war ja hier eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, was es konkret war. Was ich damit sagen will, Paulus schickt ihn eben deshalb ein paar hundert Kilometer durch die Landschaft. Das sollte uns zu denken geben. Das ist, warum diese Beziehungen so eng waren. Weil sie sich das haben etwas kosten lassen. Und er baut damit andere auf, ich habe es schon gelesen, damit er die Herzen tröste. Das hatte Paulus im Blick. Ihm war das nicht egal. Wie die Gemeinden, die durch seinen Dienst mitgegründet wurden, Kolosse war er wohl ja persönlich nie gewesen, und die mit ihm verbunden waren und die mit ihm gerungen haben, die für ihn gebetet haben, ihm war das nicht egal, ob sie Bescheid wissen oder nicht, ob sie von Gebetserhörungen wissen oder nicht. Also er wollte, dass sie das mittragen und informiert sind. Natürlich hat Tychikus auch diesen Brief wohl überbracht und vieles mehr. Aber Paulus schreibt hier ausdrücklich, eben deshalb habe ich ihn geschickt. Das war mein Hauptgrund, damit ihr wisst, wie es uns geht und unsere Beziehung gut ist, wir aneinander Anteil haben. Ja, also es wirft wieder Fragen auf wie Vormittag, ne? Ich habe es schon gesagt, was würde ich tun? Wie ist es mit meiner Bereitschaft, andere zu unterstützen und mich losschicken zu lassen? Und dann eben Stichwort Beziehungen. Viele kennen ja gerade mal die Geschwister in der Gemeinde. Aber darüber hinaus, ich finde so einen Tag wunderbar. Ist ja mit der Hauptzweck oder mindestens ein ganz wichtiger Zweck, dass die Beziehungen gepflegt werden, oder sehe ich das richtig? Tut er ja auch. Finde ich auch ganz toll bei uns in Memmingen. Wir haben ja auch so eine Konferenz am 1. November. Könnt ihr auch, ist auch für Oberbayern geöffnet, also kann man auch kommen. Und also zugereist sowieso oben, also kein Problem. aber das ist so wichtig und wir freuen uns darüber und schätzen das. Oder innerhalb unserer Mission, wir haben ein herzliches Miteinander als Mitarbeiter, obwohl wir in ganz Deutschland verstreut sind. Das muss man pflegen. Das passiert nicht einfach. Und dazu müssen wir uns gebrauchen lassen. Wir sollten die Mittel und Möglichkeiten, die wir heute haben, viel mehr dazu nutzen. Nicht nur die Postkarte. Also ihr solltet eigentlich nur beschriebene Postkarten einsammeln nachher. Gut, Tychikus der Bote. Gehen wir weiter. Der zweite, der genannt wird, das dauert nicht bei jedem so lang, keine Angst. Onesimus. Onesimus der Sklave, Vers 9. Wir kennen den Onesimus ja aus einem Brief, der extra wegen ihm geschrieben wurde, der Philemon-Brief. Und da bekommen wir heraus, wenn wir das lesen, dass der Philemon ein Sklave war, der Onesimus ein Sklave war, der dem Philemon entlaufen ist. Also der eigentlich nach römischem Recht ein Verbrechen begangen hat, was den Tod eigentlich nach sich ziehen könnte. Er hat ihn betrogen, kann man so aus dem Philemon-Brief entnehmen, und ist dann irgendwie bei Paulus aufgekreuzt und dort zum Glauben gekommen. So viel können wir ja den Brief entnehmen. Nun, dieser Kolosse, und Philemon war ja einer der leitenden Mitarbeiter, leitenden Brüder oder Ältesten, das wissen wir nicht genau, aber jedenfalls der Gastgeber der Gemeinde in Kolosse. Und dieser Kolosserbrief kommt jetzt da an, ja. Stellen wir uns vor, es ist Versammlung der Gemeinde. Und Tychikus liest diesen Brief vor oder jemand anders. Und alles sind erbaut worden durch die Worte Gottes hier, ja. Und dann liest einer diesen Vers. Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen. Dem treuen und geliebten Bruder. Aha. Wird mindestens einer genickt haben. So, so. Treu und geliebt, der von euch ist. Ja, ja, das stimmt. Der ist von hier weggelaufen. Versteht ihr, was da passiert? Da stellt sich einer seinem alten Leben, dem ganzen Mist, den er gebaut hat. Er hat mittlerweile den Herrn gefunden, ist errettet worden, ist umgekehrt. Sein Leben ist völlig neu geworden. Und wenn wir den Philemon-Brief jetzt lesen würden, Paulus, wir würden auf Deutsch sagen, er lobt ihn über den grünen Klee und sagt, das ist so ein, der ist mir so nützlich, das heißt eigentlich das Wort, der Name. Ich kann ihn kaum entbehren. Und jetzt kommt er zurück in die Situation, aus der er rausgegangen ist, aus der er geflohen ist und muss sich seiner Schuld stellen. Aus dem Grund schreibt Paulus ja den Begleitbrief, den Philemonbrief, um die Sache zu klären. Aber interessant, wie er hier genannt wird, ein treuer und geliebter Bruder. Da hat der Philemon ganz schön schwer zu schlucken gehabt, seinen Sklavenherr, ja. Der von euch ist. Aber das ist ein wunderbares Zeugnis, wie ein verpfuschtes Leben neu werden kann. Es wird Millionen Sklaven, Hunderttausende Sklaven im Römischen Reich gegeben haben und die wurden behandelt wie Haushaltsgegenstände oder noch wie Dreck. Das waren Waren, das waren Gegenstände, die hat man gekauft und wenn sie nicht funktioniert haben, hat man sie weggeworfen. Vielfach war es so. Und einer von diesen wird errettet. Und ist ein Zeugnis. Das finde ich gewaltig. Aber er ist nicht ein Zeugnis irgendwo im fernen Rom, wahrscheinlich, wo Paulus war, oder vielleicht auch Caesarea, egal. Sondern er muss da ein Zeugnis sein, wo er schuldig geworden ist. Und muss sich dazu stellen. Ich wäre gern dabei gewesen und hätte das verfolgt, wie er seinem Herrn das erzählt hat. Und wie Philemon den Brief aufgefasst hat und wie es dazugegangen ist in der Gemeinde. Als der zurückgekommen ist. Onesimus der Sklave. Ein Leben kann wirklich neu werden. Aristarchus oder Aristarch, der Mitgefangene. In Vers 10 nennt Paulus ihn so. Einen Mitgefangenen. Er ist ein treuer Begleiter des Paulus. Wir gehen noch mal kurz in die Apostelgeschichte. Kapitel 19, Vers 29. Da begegnet er uns zum ersten Mal. Und zwar ist das in Ephesus. Da wird er erwähnt und wahrscheinlich ist das der gleiche. Da heißt es, dass dieser Aufstand der Silberschmiede unter Demetrius, und dann heißt es da, die ganze Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarch, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Das war wirklich ein armer Kerl. Und der Gaius, die waren mit Paulus gekommen aus Mazedonien, Thessalonich, Philippi, die Gegend, ja. Und sie müssen jetzt leiden, weil sie zu Paulus gehören. Die Reisegefährten des Paulus. Paulus selber war ja nicht dabei, denn hatten sie zurückgehalten, dass er da unters Volk geht. Aber die beiden müssen leiden, die müssen einstecken. Weiß nicht, was da vor sich gegangen ist, aber sehr angenehm wird es nicht gewesen sein. Er bleibt Paulus treu. Kapitel 20, den Vers 4 habe ich ja vorhin schon gelesen. Da wird er auch genannt als einer der Leute, die mit ihm ziehen nach Jerusalem. So weit, so gut. Und dann gerät Paulus ja in Gefangenschaft und dann finden wir Aristarchus immer noch bei ihm. Kapitel 27, Vers 2. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Vers 2, ja, genau. Nachdem wir aber in ein adramitisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab und es war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. So wahrscheinlich war Lukas ja noch dabei, als Augenzeuge mindestens, aber Aristarch ist auch. Das ist doch interessant. Der ist wirklich, der bleibt dabei, ja, in seiner Gefangenschaft. Geht mit ihm nach Rom, überlebt diesen Sturm und all das. Und stellt sich bewusst dazu, nimmt Nachteile in Kauf, um bei dem Apostel zu bleiben. Er bleibt dabei, er bleibt dran, auch wenn es unangenehm wird. Also das kann ich von ihm lernen, ja. Nicht abzuhauen, nicht zu sagen, also Paulus, das wird mir jetzt hier zu heiß. Geh du mal alleine nach Jerusalem, also das hört sich nicht gut an. Oder mit dem Gefangenentransport nach Rom auf dem Schiff, nee, das muss ich mir nicht antun. Er ist dabei. Für mich ist das wichtig, bleib ich dabei, wenn es unangenehm wird, wenn andere lästern oder wenn lästern über den Glauben oder über die Gemeinde, stelle ich mich dazu. Oder wenn ich einfach keine Lust mehr habe. Oder wenn es mich einfach etwas kostet. Schlaf, Zeit, Geld, Nerven. Bleibe ich dabei im Reich Gottes? Bleibe ich dabei in der Gemeinde? Von diesem Mann können wir das lernen. Markus, der Vetter, den haben wir heute Morgen schon gestreift oder ist uns kurz begegnet. Das ist gerade das Gegenteil. Zumindest in einer Situation. Schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Heute Morgen haben wir nur ganz kurz erwähnt. Markus macht einen wirklich guten Anfang. Wenn man da in die Apostelgeschichte geht, Kapitel 12, da begegnet er uns zum ersten Mal sozusagen im Zentrum der Jerusalemer Gemeinde. Da heißt es, das ist die Gefangenschaft und Befreiung des Petrus, und er kommt dann ja zu dem Haus, und dann heißt es jedenfalls, als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Nur so viel. Also das Elternhaus des Johannes Markus war eins der Zentren der Jerusalemer Gemeinde. Da trafen sie sich und beteten. Mindestens ein großer Teil der Gemeinde beteten für die Befreiung des Petrus. Hier ist der Markus wahrscheinlich mittendrin, mitten dabei. In Vers 25, Apostelgeschichte 12, da sind noch Querverbindungen zu heute Morgen. Barnabas und Paulus hatten ja eine Geldspende oder eine Gabe von Antiochia nach Jerusalem gebracht. Und dann heißt es hier in Vers 25, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Also dann nehmen sie ihn mit nach Antiochia. Und dann in Kapitel 13, Vers 5, als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden, das ist auf Zypern, Barnabas und Paulus. Sie aber hatten auch Johannes zum Diener, Johannes Markus. Soweit, so gut. Er ist also dabei. Er ist im Zentrum der Gemeinde, wo sie sich versammeln. Er wird mitgenommen mit zwei erfahrenen Missionaren in sozusagen zum Außenposten nach Antiochia und von da geht er mit auf die erste Missionsreise nach Zypern. Ob er da familiäre Beziehungen hatte, wie sein Vetter Barnabas, das wissen wir nicht, wie eng das war, keine Ahnung. Aber er ist dabei und dann kommt der Knick. Kapitel 13, Vers 13. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos, eben auf Zypern, abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien, also südliche Türkei heute. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Hier ist der Knick. Was immer da passiert ist, man gewinnt den Eindruck, das wird ihm jetzt zu viel. Das wird ihm zu heiß, das wird ihm zu schwierig. Es waren ja vorher schon so ein paar Diskussionen und Kämpfe und dieser Zauberer Elymas da auf Zypern. Vielleicht war das nichts für seine schwachen Nerven, ich weiß es nicht. Jedenfalls heißt es hier, er ging zurück, er sonderte sich von ihnen ab, er trennte sich von ihnen. Genau das Gegenteil von Aristarchus. Es fiel mir auf. Jetzt könnte ja die Geschichte von Johannes Markus so im Dunkel der Geschichte verlaufen und wir würden sagen, tja, schade. Aber das Schöne ist, es geht weiter. Die eine Sache haben wir heute Morgen schon angeschaut, Kapitel 15, 37 im Zusammenhang mit Barnabas, wo Paulus und Barnabas auf die zweite Reise gehen wollen, möchten schauen, wie es den Gläubigen geht. Und dann heißt es, Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Also der war offenbar wieder in Antiochia gelandet. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Also hier gibt es dann einen Konflikt, den haben wir heute Morgen schon angesehen, zwischen Paulus und Barnabas wegen Markus. Barnabas möchte ihm eine zweite Chance geben. Paulus sagt, nee. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Er hat uns verlassen und das Werk des Herrn, ich denke mir, so etwa hätte Paulus vielleicht gedacht, das ist zu wichtig. Also wir können das nicht riskieren. Und Paulus sieht diesen jungen Mann, der vielleicht zerknirscht und zerbrochen ist unter seinem Versagen und es nochmal wagen will und nimmt ihn schließlich mit. Es gibt ja dann ein Happy End, wir haben das auch schon gesehen heute Morgen. Paulus erwähnt ihn dann jetzt eben hier im Kolosserbrief und dann auch im 2. Timotheus 4, Vers 11, wo er sogar sagt, bring Markus mit, lieber Timotheus, wenn du kommst, denn der ist mir nützlich zum Dienst. Den kann ich gut gebrauchen. Das ist doch schön, oder? Das ist wirklich ein Happy End für Johannes Markus. Und das zeigt uns, jetzt habe ich das ganz vergessen hier, seht ihr? Da steht alles nochmal zum Mitnotieren. Das zeigt mir, ich sollte nie jemand aufgeben. Und ich selber sollte auch nie aufgeben. Meine Frau, die hat so einen Spruch auf dem Kühlschrank, die hat mehrere, aber einer gefällt mir gut. Auch wieder Englisch, never ever give up. Also gib niemals auf. Das ist gleich gesagt. Aber ich finde das so schön bei Markus, wenn man die Geschichte vom Ende her sieht. Die geht ja noch weiter, oder? Ihr wisst, wie die weitergeht. Nach allem, was wir wissen, hat er einen wesentlichen Beitrag zu diesem Buch geleistet und hat das Markus-Evangelium geschrieben. In Verbindung mit Petrus. Er war dann auch ein enger Mitarbeiter des Petrus. Also, das finde ich sehr ermutigend. Markus, der Vetter, der vielleicht, weil er der Vetter des Barnabas war, überhaupt da so ins Geschäft gekommen ist, ja, ins Missionsgeschäft, und dann erstmal einknickt und doch wieder zurechtkommt. Das macht mir Mut. Jesus, der Justus, da geht es ganz schnell, da ist nicht viel zu sagen. Justus heißt ja der Gerechte. Und Jesus ist ein ganz gewöhnlicher Name gewesen, also Jeshua oder Joshua, Josua. Im Spanischen gibt es heute noch Jesus, also das ist nichts Besonderes. Hat also von dem her nichts zu bedeuten. Der Gerechte, so bezeichnet Paulus ihn, Und vielleicht war das so ein ähnlicher Ruf wie Barnabas, Sohn des Trostes. Das wissen wir nicht. Wir wissen über den so gut wie gar nichts. Aber Paulus erwähnt hier im Vers 11 und sagt, aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter im Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Dieser allein, das heißt ja eben Jesus, dann Markus und Aristarchus. Es scheint so, dass das die drei einzigen Juden waren, aus der Beschneidung nämlich, Judenchristen, die mit Paulus in seinem Auftrag unterwegs waren. In seinem Auftrag nämlich den Heiden, den Nationen, das Evangelium zu bringen. Die Formulierung ist interessant, nur nebenbei bemerkt, er sagt hier Mitarbeiter am Reich Gottes und das passt zusammen mit Apostelgeschichte 28, ganz am Ende, die letzten Worte da der Apostelgeschichte, da heißt es nämlich, was Paulus da tut in Rom. Er blieb ganze 2 Jahre da und Vers 31, der letzte Vers der Apostelgeschichte, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Er predigte das Reich Gottes. Das war Paulus Botschaft. Der Messias ist da, die Königsherrschaft Gottes wird aufgerichtet durch den Herrn Jesus. Und er sagt, das waren die drei Juden, die einzigen, die mir da geholfen haben. Das hat ihn ermutigt, das hat ihn getröstet, wie er hier schreibt. So, wir haben Halbzeit, habt ihr es bemerkt, Nummer 5 war das. Ja. Epaphras, der Beter, das ist jetzt wieder ein ganz interessanter Mann. Epaphras, der Beter, ich habe ihn so genannt, weil das offensichtlich seine Hauptqualität gewesen ist, zu beten. Wir finden hier in Vers 12 und 13, ich lese es nochmal gerade, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Der kommt ja nicht zum ersten Mal vor in unserem Brief, seinen früheren Dienst. Das beschreibt Paulus kurz in Kapitel 1, Vers 7 und 8. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Also, ein Grammatikfehler, sein früherer Dienst heißt es natürlich. Offensichtlich war er, mit meinen Worten gesagt, der Evangelist im Lykustal, also in diesem Tal, wo Kolosse lag, Hierapolis und Laodicea. Hier heißt es, er war ein treuer Diener, er ist ein treuer Diener des Christus für euch. Er hat euch die Botschaft gebracht. Es wird wohl so gewesen sein, dass Paulus ja eine ganze Zeit in Ephesus war und dort Menschen gelehrt hat, geschult hat, trainiert hat und von dort aus sind viele hinausgegangen. Das wäre jetzt ein Vortrag für sich. In das Hinterland, eben zum Beispiel Kolosse. Und Epaphras war vermutlich der Evangelist oder auch, vielleicht könnte man sogar sagen, der Gemeindegründer in dieser Stadt. Und er erinnert sie daran. Also, er hat euch das, ah ja, und er hat uns eure Liebe kundgetan. Das ist auch noch wichtig. Es war, also das ist wieder Thema Gemeinschaftspflege, ja. Dieser Mann ist jetzt ja bei Paulus und ist offenbar auch da geblieben. Tychikus überbringt den Brief. Und dieser Mann Epaphras war von Kolosse ausgekommen und Paulus sagt, er hat uns eure Liebe im Geist kundgetan. Also er hat uns gute Nachrichten von euch gebracht. Vielleicht auch eine Gabe, kann auch sein. Auf jeden Fall, er war der Mann, der das Band der Liebe und der Verbundenheit geknüpft bzw. verstärkt hat. Er ist gekommen. Und was ist seine jetzige Aufgabe? Fürbitte. Ich bin schon vorgesprungen hier. Das wird interessant beschrieben. Es heißt hier alle Zeit. Er ringt alle Zeit in den Gebeten. Das heißt hier eben ringen im Gebet. Wörtlich steht da, Moment, für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen dasteht. Und Vers 13, denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe um euch hat und um die in Laodicea und die in Hierapolis. Also diese drei Städte waren ziemlich nah beieinander. Und er betet für die Gläubigen, unter denen er gearbeitet hatte. Die Gemeinden, ich will das einfach mal so sagen, die er wahrscheinlich gegründet hatte, für die betet er. Und Paulus sagt, er ringt. Er hat viel Mühe. Dieses Wort Mühe heißt wirklich Arbeit. Also das ist Mühe, da klingt sogar an Kummer und Sorge. Das treibt ihn auf die Knie, das lässt ihn nicht kalt. Ich stelle mir vor, dass Epaphras bei Paulus war, da im Zimmer oder vielleicht sogar in einer Zelle und ist auf Knien betend. Und die Leute haben damals gewöhnlich laut gebetet oder mindestens hörbar. Und Paulus bekommt das mit, wie dieser Mann betet und nicht nur einfach, ach Herr, segne meine lieben Kolosser, du weißt ja, wie es ihnen geht, sondern er ringt mit tiefstem Herzen. Und worum? Sein Ziel ist, ach, dass sie nicht krank werden und dass sie alle einen Arbeitsplatz haben und ein Dach über dem Kopf. Nee, versteht mich, ich will nicht spotten. Aber manchmal kommt es mir vor, als ob unsere Gebetsgemeinschaften eine Nachrichtenbörse für alles Ungemach der Welt sind. Statt dass wir ringen um solche Dinge. Ich merke, dass ich da selber noch so wenig von weiß. Ein Ringen um geistliche Reife, um das zu erkennen, was der Herr will. In unserer Mitte, mit meinem Leben und in unserer Gemeinde, in unserer Gegend, was er tun will, wie er uns gebrauchen will, dass sie das erkennen. Das ist sein Anliegen. Und darum ringt er, dass sie standfest werden in ihrer Überzeugung. Nehme ich gerade mal. Kapitel 2, Vers 6, da finden wir so einen Widerklang auch im Brief drin. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Das sind die Anliegen, die Paulus hat. Das sind die Anliegen, die Epaphras hatte. Oder 2 Vers 9 auch. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also das soll diese Fülle sein, in die sie kommen sollen. Ganz erfüllt von Christus, vollkommen, völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Da könnte man sicher einen ganzen Vortrag drüber halten, was das beinhaltet. Ich kann das jetzt nur streifen. Das wirft ja automatisch eine Frage auf, oder? Das hält mir den Spiegel vor über mein Gebetsleben. Ich möchte jetzt nicht über Länge von Gebet reden und Stunden und so. Das wird ja hier gar nicht gesagt. Es geht um die Qualität, nicht die Quantität von Gebet. Für mich ist es die schlichte Frage, was bewegt mich im Gebet, wenn ich an andere denke, wenn ich die Namen anderer Menschen, das Leben anderer Menschen im Gebet bewege. Da kann ich von ihm lernen. Und überhaupt, wenn ich bete, wie viel Raum haben denn meine Geschwister darin? Oder geht es nur um mich, meine Lieben und meine Familie? Alles wichtig, aber es geht auch um mehr. Und wie gesagt, mir kommt es so vor, dass wir sehr oft und sehr schnell für die Änderung äußerer Umstände beten. Ich denke manchmal, der Paulus, der hätte da gesessen und gesagt, was betet ihr denn da? Findet ihr irgendwo eine Stelle in seinen Gefangenschaftsbriefen, wo er bittet, betet für mich, dass ich freikomme? Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir würden doch automatisch so beten. Also Änderung äußerer Umstände oder dass jemand gesund wird. Bitte, das können wir ja tun und der Herr tut es oft und handelt wunderbar. Aber wir sollten wirklich überlegen, ob wir nicht manchmal mit unseren Gebeten Gott geradezu in den Arm fallen. Vielleicht ist da jemand krank, genau aus dem Grund, dass Gott ihm etwas zeigen will. Ihn auf den Rücken, aufs Kreuz gelegt hat, damit er endlich hört. Nicht wenige haben das ja bezeugt. Gott benutzt ja gerade oft die unangenehmen Umstände, um sein Werk zu tun, um uns zu verändern, um Gemeinde zu bauen. Wo passieren denn gerade, wo geht denn richtig was ab in der Mission in dieser Welt? Ja, ganz sicher nicht im freien Westeuropa und noch weniger in den USA. Da, wo Druck ist, vielleicht haben wir heute Nachmittag noch was davon. Also was ich wahrnehme und mitbekomme, ist irgendwie ticken bei Gott die Uhren ganz anders. Naja, ich will da nicht so viel drüber sagen, das wäre sicher ein Thema für sich und ich will auch nicht mehr sagen, als ich selber lebe und das ist wenig genug. Das ist sein Gebetsanliegen. Epaphras, der Beter. Lukas, der Arzt, Nummer 7. Lukas, der Arzt, den kennen wir gut. Er hat ja maßgeblich mitgewirkt am Neuen Testament durch den Geist Gottes. Er hat die Apostelgeschichte, das Lukas-Evangelium geschrieben. Und er wird hier genannt, der geliebte Arzt. Das ist die einzige Stelle, die uns das zeigt, dass er Arzt war. Wir könnten ihn bezeichnen als treuen Begleiter bis zum Schluss. So ähnlich wie Aristarchus. In Apostelgeschichte 20 ist er ja auch einer der Leute, die mitgehen mit Paulus. Er ist dann dabei bei der Schiffsreise, bei all diesen Sachen, das erlebt er mit. Und dann ganz am Ende des Lebens des Paulus, beziehungsweise die letzte Nachricht, die wir von ihm haben in der Schrift, das ist im 2. Timotheusbrief wieder, Kapitel 4, diese Grüße, da kommt er wieder vor. Da heißt es dann in Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat, den kommen wir gleich noch, und ist nach Thessalonich gegangen, Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Treuer Begleiter bis zum Schluss. Der geliebte Arzt. Lukas bleibt bis zum Schluss da. Und die meisten glauben ja, und ich denke das auch, dieses Ende vom 2. Timotheusbrief, da läuten schon die Glocken, hätte ich beinahe gesagt, aber da schwebt wirklich schon die Hinrichtung über Paulus. Da ist nicht mehr viel Zeit und Lukas ist da bis zum Ende. Ganz im Gegenteil, oder Gegensatz zu Demas. Ein ähnlicher Name, ein griechischer Name auch, und der jetzt ganz anders ist. Kontrast zu Lukas. Das ist doch auch bemerkenswert, gell? Lukas, der bis zum Schluss bleibt, und Demas in derselben Stelle in 2. Timotheus 4, habe ich gerade gelesen, sagt er, er hat mich verlassen. Er hat die Welt lieb gewonnen. Manche haben gemeint, er ist vom Glauben abgefallen oder so. Ich denke, es bedeutet schlicht und einfach, er hat seine Prioritäten verloren. Er hat auf einmal andere Dinge, die ihm wichtig sind. Vielleicht ist einfach irgendetwas passiert in seinem Leben oder in seinem Dienst, was ihn enttäuscht hat. Und er hat sich aus dem Dienst verabschiedet, hat sich in sein christliches Privatleben zurückgezogen und hat auf einmal weltliche Interessen. Es gibt leider immer wieder solche Beispiele, wo Leute, das von einem Missionar konkret gehört, der sehr viel angestoßen hat hier in Europa, der mittlerweile in Kanada mit Holz handelt und nichts mehr bewirkt fürs Reich Gottes offenbar. Schade. Vielleicht war Demas so einer, dem das alles zu viel wurde, der dann auch vielleicht die Frage gestellt hat, was bringt mir das? Und dann irgendwann gegangen ist. Nympha, die Gastfreundliche, das ist eine Frage, ob das Nympha heißt oder Nymphas. Könnt ihr die Diskussion, darüber könnt ihr in irgendeinem Kommentar nachlesen. Man weiß das nicht genau. Die meisten, habe ich herausgefunden, die sich damit beschäftigt haben, sind der Meinung, es ist eine Frau, die eben, wie gesagt, Nympha heißt. Und dann ist ja die Rede davon, die Gemeinde in ihrem Haus, also in Laodicea, dass sie vielleicht eine wohlhabende Frau war, ähnlich wie Lydia in Philippi, die ihr Haus fürs Werk Gottes, für die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Damals gab es, wie gesagt, ja nur Hausgemeinden. Und ich habe sie hier als die Gastfreundliche bezeichnet, die die Frage an uns richtet, wie so viele andere, wie Aquila und Priscilla auch, sind auch wir gastfrei, sind die Geschwister willkommen, kommen sie gerne. Das ist ja eines der Qualifikationsmerkmale für einen Ältesten- und Aufseherdienst, Gastfreiheit, Gastfreundschaft. Und hier ist eine Frau, die uns das offenbar vormacht. Nympha, die Gastfreundliche, und dann kommen wir hier zum letzten in der Liste. Den habe ich Archippus, den Diener, genannt. Also wir haben gemerkt, hier geht es jetzt hat sich das auch geändert. Also ab Vers 15, bis Vers 15 hat Paulus Grüße ausgerichtet und jetzt grüßt er selbst. Also grüßt die Brüder in Laodicea. Und dann kommt hier in Vers 17 Archippus und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Manche haben vermutet, dass Archippus, weil der im Philemonbrief vorkommt, irgendwie mit der Familie Philemon zusammenhängt, vielleicht der Sohn war. Wir hätten ja gerne gewusst, was das denn für ein Dienst ist, den er wahrnehmen soll. Aber interessant ist, wie Paulus das ausdrückt. Er sagt, Archippus, du hast einen Dienst, du hast eine Aufgabe und diese Aufgabe hast du dir nicht selber ausgesucht. Und diese Aufgabe habe nicht ich dir gegeben oder irgendjemand. Die Aufgabe hast du, diesen Dienst hast du vom Herrn, den du im Herrn empfangen hast. Also du hast das bekommen, weil Gott das will. Und irgendwie hat der Archippus das schleifen lassen, sagen wir mal. Er hat es nicht mehr wahrgenommen, was immer er tat oder tun sollte. Und Paulus sagt, pack das wieder an. Das ist nicht ganz freiwillig, was du da tust, überhaupt nicht. Das hat der Herr dir aufgetragen. Das ist deine Aufgabe. Sieh auf deinen Dienst, dass du ihn erfüllst, dass du ihn zum Ende bringst. Weiß ich nicht, ob das nicht der Herr manchmal mir auch sagen muss. Wolfgang, sieh auf deinen Dienst, den ich dir auch aufgetragen habe, dass du ihn erfüllst. Ich will jetzt keinem ein schlechtes Gewissen machen. Nur in unserer Freizeitgesellschaft muss man vielleicht manchmal daran erinnern, dass es doch auch noch wichtigere Dinge gibt, als was die Welt uns da so vormacht. Also, vieles ist gut und wichtig und ich habe nichts gegen Sport und ich surfe auch mal gerne im Internet und suche mir dies und das heraus und schaue mir auch mal gerne einen guten Film an, gar kein Problem. Und mache eine Radeltour mit meiner Frau. Freizeitbeschäftigungen. Aber das ist irgendwie manchmal schwierig. Ich kenne einen jungen Bruder, der hat bei uns so eine Schulung mitgemacht. Er kommt seit längerem, ich sage jetzt nicht wie lang, viel zu lang, nicht mehr in die Gemeinde. Er hält sich fern, er hat irgendwelche Probleme. Was mir da so schmerzlich bewusst ist, dass er ungeheuer begabt ist. Er hat eine ganz starke Verkündigungsgabe, eine ganz starke evangelistische Gabe, hat schon manchen zum Herrn geführt und ist im Moment absolut privat unterwegs. Der Herr beurteilt das, versteht mich recht, aber mir tut es leid. Und ich möchte ihm so einen Vers eigentlich zurufen und sagen, du, der Herr hat dir doch so eine wunderbare Gabe gegeben, so einen wunderbaren Dienst. Wäre doch schön, wenn du wieder mit einsteigst. Okay, dieser Brief sollte vorgelesen werden, das haben wir in Vers 16 und 18 gelesen, eben auch in Laodicea und der Laodicea-Brief, der vielleicht der Epheser-Brief war, umgekehrt auch. Und am Schluss heißt es dann, die Gnade sei mit euch, ganz am Ende, Vers 18. Das waren jetzt 10 Menschen, die diese Gnade erfahren haben. Die Grundlage ihrer Beziehung zum Herrn und der Gemeinschaft untereinander und des gemeinsamen Dienstes. Und diese 10 Leute stehen vor uns und wir haben keine Bilder, wir haben nur Bruchstücke und kleine Elemente ihres Lebens. Diese 10 Namen, die stellen uns Fragen. Die 2 Fragen möchte ich euch mitgeben. Welche Geschichte fordert dich am meisten heraus? Wer ist es? Ist es Tychikus, der Bote? Ist es Onesimus, der Sklave? Aristarchus, der Mitgefangene? Markus, Jesus, der Justus, Epaphras, Lukas, Demas, Nympha, Archippus? Kannst du dich selbst fragen? Nimm das einfach mal mit. Und die 2. Frage? Ich darf es mal so sagen, vor dem Richterstuhl Christi, da wird auch mal unsere Geschichte erzählt. Wie wird die lauten? Was wird der Herr sagen? Was werden andere sagen? Paulus spricht hier über Brüder und Schwestern. Was werden Geschwister über dich sagen? Eine spannende Frage, die mich ehrfürchtig werden lässt und ein bisschen kribbelig macht, aber die mich auch unheimlich befreit, weil ich weiß, ich darf dem Herrn dienen und ich darf das erwarten, was er mir gibt. Er will mich ja belohnen. Welche Geschichte wird erzählt über dich und mich? Nehmen wir die Frage mit.